Es ist dunkel.
Rabenschwarz!
Erklingt die Stimme Uatus von irgendwoher. Doch Rix erblickt weder den Raben noch irgendetwas anderes als absolute Finsternis. Er hört lediglich seine eigenen Schritte, wie sie von nass tropfenden Höhlenwänden widerhallen, und den geradezu klagend klingenden Wind, wie er heulend durch das Gestein rauscht. Rix ist es, als hätte er etwas vergessen, als sollte er etwas, jemanden, jagen.
»Bin's nicht, ausnahmsweise!«
kräht der Rabe aus dem Dunkel, in dem Rix schließlich etwas funkeln sieht. Ein glänzendes Auge, das Auge von Sol, die Linse, die er so lang vor seiner Brust getragen und welche nun plötzlich vor seiner Schnauze in Flammen aufgeht.
»Na, geht doch, qua!«
spricht der darauf ebenfalls lichterloh brennende Rabe und fliegt in einen riesigen, efeuumrankten Baum, dessen Krone sogleich in flammender Blüte steht. »Abra!« denkt Rix, als es unvermittelt zu regnen beginnt.
»Hey, Düskop, ich hab dich was gefragt!«
»Rea?« Rix dreht sich um und sieht bis zum Horizont das Meer. Er steht nun offenbar in den Dünen am Ende der Welt und erblickt direkt vor seinen Pfoten einen kleinen Olivenbaumkeimling.
»Rea?«
Sein Blick sehnt sich nach ihr und wandert rastlos umher, doch die Graufüchsin ist nirgendwo zu sehen. Schließlich starrt er auf einen Höhleneingang im Norden, aus dessen Dunkel nun wieder ein einsames Auge hervorblitzt.
»Bist du sicher, dass du sie suchst? Oder willst du nicht viel lieber mich?«
verklingt ein grollendes Lachen in der Höhle. Sogleich beginnt das Auge zu blinzeln, und wie Rix darauf zugeht, wird es immer kleiner. Da hört er aus der Höhle plötzlich eine andere Stimme.
»Es gibt keine Monster, das habe ich schon immer gesagt. Und wenn doch, dann sollen sie doch kommen und mich holen. Oder noch besser, ich gehe direkt zu ihnen hin.«
»Kipp?«
Rix erschaudert und beginnt am ganzen Leib zu zittern. Bald ist es ihm gar, als würde ihn jemand schütteln, bis er schließlich eine Stimme seinen Namen rufen hört.
»Rix, Rix, wach schnell auf, mit Kipp stimmt was nicht.«
Rix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch. Kapitel 1. Alte Freunde, neues Leid.
Als der Himmel noch jünger war und die Graufüchsin Rea Estilana am Ende der Welt frisch zur Waldwacheninspektorin aufgestiegen, da wurde Rix der Graue weit östlich von ihr durch eine besorgte Stimme unsanft aus dem Schlaf gerissen.
»Rix, Rix, wach schnell auf! Mit Kipp stimmt was nicht!«
Es war Alto Bello, der Bär, der noch immer jung, aber offenbar schon lange nicht mehr klein war. Ganz im Gegenteil, er war mittlerweile bereits so groß wie einst der Löwe Omar, wenn nicht noch größer, und doch schien er in seiner Besorgnis zunächst nichts von seiner tapsigen Gutherzigkeit eingebüßt zu haben, auch wenn er nun im Zwielicht der aufgehenden Morgensonne, das in ihre alte Höhle in Castoreum fiel, den Fuchs sachte bei den Schultern packte und vorsichtig schüttelte.
»Ist ja gut, Alto Bello, ich bin wach«,
sprach der Geschüttelte, und somit die Wahrheit, wenngleich ihm noch immer alles ein wenig wie ein Traum erschien. Nach all seinen Abenteuern und Reisen über die halbe Mar war Rix tatsächlich zurück bei den Bibern in Castoreum, endlich vereint mit seinen alten Freunden Kipp und Alto Bello, von denen er so lange geglaubt hatte, er würde sie nie wiedersehen. Doch nun war er bereits seit einem Häufchen Tagen wieder hier, und so vertraut sich vieles für ihn anfühlte, so spürbar anders war manches, seit er sie damals unfreiwillig verlassen hatte. Die wuchtige Größe des Bären war dabei noch das Auffälligste, die anderen Unterschiede waren meist subtiler, dafür aber umso entscheidender. So waren die Biber zum Beispiel an ihrer Zahl noch immer die gleichen, doch Tubal, der Zwilling von Kenan, war im Streit hoch in die Donnerberge gegangen, und an seiner Stelle gab es nun ein neues Jungtier unter ihnen, die kleine Lalel, die, selbst noch so unschuldig wie frischer Neuschnee, bereits der Vorwand und Gegenstand permanenter Zwistigkeiten ihrer Artgenossen war. Dabei ging es um nichts Geringeres als die Zukunft der gesamten Bergbiber, welche lange Zeit aufgrund ihrer prächtigen Burgen den Ruf als edelstes Bibergeschlecht genossen hatten. Doch ihre einst riesige Dynastie, die mittlerweile aus mannigfaltigen Gründen auf zwei kleine Familien geschrumpft war, stand nun schon bald ein Jahr lang ohne König da, da ihr früherer Regent Herschel im Feuer verstorben war und statt eines Erben damals nur seine schwangere Frau Henosch hinterlassen hatte, deren Wurf mit großer Spannung erwartet worden war, da traditionell aus Herschels Geschlecht der König hervorging. Als dieser Wurf jedoch nur aus einem einzigen Jungtier bestand, welches noch dazu ein Weibchen war, war bald ganz Castoreum voller Aufruhr gewesen, wobei sich Henosch rührend um ihre kleine Lalel kümmerte, ebenso wie ihre Schwägerin Mahalel, deren Ehemann, Henoschs Bruder Enosch jedoch, sowie dessen Söhne Kenan und Tubal, sorgten seit Lalels Geburt unentwegt für Unruhe.
»Es ist ja richtig, dass der König auf Herschels Geschlecht zurückgehen tut, ja, so wie es die Tradition verlangt. Aber die gleiche Tradition verlangt auch am Biber König, nicht wahr?«
hatte Enosch, der Oheim der kleinen Lalel, gesprochen und reichlich Zuspruch seiner Söhne Kenan und Tubal erhalten, während seine Frau Mahalel und seine Schwester Henosch entgegneten.
»Und die haben's alle immer eine Königin gehabt, wo die ganze Arbeit hat machen dürft.«
»Ja, das mag ja so sein, aber selbst wenn man jetzt die kleine Lalel zur Königin machen tät, so braucht sie einen anständigen König an ihrer Seite. Und denkt's auch nur, wie jung sie noch ist. Noch nicht einmal ihren ersten Baum hat sie gefällt. Meine Söhne hingegen.«
»Methuselah hat auch noch keinen Baum nicht gefällt«,
erklärte Henosch darauf über den genannten jüngsten Sohn Enoschs, welcher ebenso wie die kleine Lalel für gewöhnlich fehlte, wenn die Erwachsenen die Politik besprachen. Enoschs älteren Söhne hingegen waren grundsätzlich der Meinung ihres Vaters, nur in ihrer Vorstellung königlicher Eigenschaften hätten sie unterschiedlicher nicht sein können.
»Ein Biberkönig braucht die richtigen Qualitäten, um das Volk zum lenken. Und ich sag, stark und mutig muss er sein, der richtige König«,
erklärte Kenan, der ältere der beiden, welcher stark und mutig war, während sein jüngerer, kluger und geschickter Zwillingsbruder Tubal der Überzeugung war,
»Okay, klug und geschickt muss er König sein, selbstredend.«
Worüber sich beide bald so sehr zerstritten hatten, dass Tubal schließlich das Weite suchen und die Dämme der Donnerberge studieren gehen sollte. Dadurch war anfangs ein wenig die Schärfe aus den politischen Diskussionen der Bergbiber gewichen, doch selbst jetzt, Monde nachdem Tubal sie verlassen hatte, herrschte Ungewissheit über die derzeitigen und vor allem künftigen Machtverhältnisse, und der daraus resultierende Unmut hatte gar das letzte Glu-Fest, welches gleich am zweiten Abend nach Ricks Ankunft begangen worden war, zu einem leeren Ritual werden lassen, bei dem zwar, wie Rix es von früher kannte, zu Ehren des Vollmondes Glu-rufend mit den Kellen auf den Boden geklatscht wurde, doch mittlerweile fehlte jegliche Begeisterung unter den Erwachsenen, so dass man lediglich der kleinen Lalel zuliebe das Fest mit leeren Gesten weiter zelebrierte, nachdem diese früh vom jungen Methuselah die Gepflogenheit erlernt und mit herzlichem Lachen nachgeahmt hatte. Doch schon am dritten Tage nach Ricks Wiederkehr gerieten die Differenzen über die politische Zukunft Castoreums für den Moment in den Hintergrund, als schließlich auch die Biber vom Zustand des Eichhörnchens erfuhren. Kipp war ihnen gemeinsam mit Altobello ein mehr als willkommener Helfer über den langen Winter gewesen, und selbst jetzt, da der Frühling sich dem Ende neigte und die Kirschen unten im Wald bald ihre Reife erreichten, war auch und gerade das Eichhörnchen ein integraler Bestandteil der Bergbibergesellschaft geworden. Altobello, der Bär, war dies ohnehin, selbstverständlich, allein als mittlerweile mit Abstand stärkster Lastenträger weit und breit, und in Castoreum gab es immer Bäume, die gefällt und getragen werden mussten. Doch Kipp hatte sich spätestens nach dem Abschied Tubals als begeisterter und begeisternder Lehrer des kleinen Methuselah herausgestellt, der ihm die Grundlagen der neuen freien Künste beibrachte, wie er sie wiederum einst vom Raben Uatu gelernt hatte. Das heißt, hauptsächlich das Zählen und die Haufenwissenschafterei. Allein dafür war man dem Eichhörnchen in Castoreum dankbar, denn man war sich darin einig, dass der kleine Methuselah ein besonders cleveres Kerlchen, aber auch ein schwer zu erreichender Schüler war. Gerade da nach Tubals Weggang hier niemand mehr in der Wissenschafterei geschult war, geschweige denn schulen konnte. Seine Mutter Mahalel sollte Methuselah, ähnlich wie einst den kleinen Tubal, zwar auch in die geheimen Künste der Freibiber einführen, doch das wusste zu diesem Zeitpunkt außer Mahalel und Methuselah noch niemand. Und wahrscheinlich war es auch besser so. So oder so herrschte nun in Castoreum wieder helle Aufruhr, da bald alle von Kipps Gesundheitszustand erfahren hatten. Und so standen sie schließlich alle, bis auf den jungen Methuselah und die kleine Lalel, um das schwarze Eichhörnchen versammelt, welches nun schwach atmend in seinem halboffenen Schlafkobel in ihrer Höhle in Castoreum lag.
Ja, »Dürft ihr mal kurz schauen?«
fragte da Mahalel und griff sogleich behutsam wie beherzt das Birkenblatt, welches Kipp seit ihrer Schlacht in den Donnerbergen über dem linken Auge trug, beziehungsweise dem, was davon übrig geblieben war, und die Biberin nun freilegte. Eine eiternde Wunde am Boden einer sonst leeren, haselnussgroßen Augenhöhle. Mahalel und Tubal hatten damals nach der Schlacht die Reste des Auges behutsam entfernen müssen und seitdem die Wunde gepflegt, doch so ganz hatte sie nie verheilen wollen, und nachdem sie im Frühjahr immer wieder aufgebrochen war, rann nun der Eiter in Strömen hervor unter dem Birkenblatt, welches Mahalel für den Moment wieder hinabließ, bevor sie begann, in einem mitgebrachten Haufen aus Kräutern, Moosen und Rinde zu wühlen.
»Das ist alles nur wegen dir«,
sprach Kipp schwach, wobei er den Graufuchs ansah und gleich darauf kurz sein gesundes Auge schloss. Rix wusste nicht, ob Kipp lediglich blinzelte oder ihm damit zuzwinkern wollte, und so blickte er nur verlegen zu Boden.
»Hättest du nicht meinen Halskobel über die halbe Mar und dann zurück zu mir geschleppt, dann hätte ich da neulich nicht geheult und mein Auge wäre bestimmt noch in Ordnung.«
»Ach, das tut mir so leid. Ich dachte, er war so praktisch, weißt du, für Proviant und ich bin damit mit Elefanten geschwommen. Und wenn ein Kranz nicht gewesen wäre, wäre ich sicher damals bei den Klippen sofort ertrunken. Und er hat mich immer an Zuhause erinnert. Und an...«
Er blickte nun dem Eichhörnchen in sein verbliebenes Auge.
»Ja, komm, hör auf, sonst fange ich gleich wieder an zu plärren.«
»Aber du hast doch gesagt, Eichhörnchen weinen nicht, und du schon gar nicht,«
wandte Altobello ein, der bis dahin hilflos wie besorgt mit den anderen bei Kipps Kobel gesessen hatte.
»Hab ich auch nicht. Also nicht wirklich, nur ein bisschen. Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Ich hatte auch mal eine Fuchsfellallergie,«
sagte Kipp, wobei er den Graufuchs durchdringend ansah und schließlich erneut sein Auge schloss. Rix blickte wieder unsicher zu Boden.
»Also ich hab ja ein paar Dinge, mit denen ihr Placebo anrühren könnt. Das wird für den Moment helfen, aber ich fürchte, das wird das Unvermeidliche nur hinausschieben. Meine Medizin und Wissen reichen's leider nicht, um ihrem zum heilen. Aber wenn wir da nicht bald jemanden finden, der wo das kann...«
Mahalel senkte den Blick.
»Keine Hoffnung? Gibt's denn sonst nichts, was man irgendwo herbesorgen könnte? Tubal hat mir in den Bergen auch so ein Placebo angerührt und war dafür extra was suchen. Das hat dann aber super geholfen. Sowas hat er wahrscheinlich von dir gelernt?«
»Ja, das ist wohl richtig. Der Tubal war in solche Dinge immer höchst wissbegierig und begabt.«
Bei diesen Worten wandte sich Kenan etwas ab und schnaufte kaum hörbar in sein Fell.
»Aber hier in die Nähe gibt's nichts, was helfen tät, was man jetzt schon da haben. Meine Großmutter, die hätte sie noch Mohn pflücken können. Der hätte sicher die Schmerzen gestillt und die Heilung begünstigt, aber das ist lange her und den letzten Mohn, den gibt's nur noch ganz oben im Norden.«
»Na, dann gehe ich nach ganz oben in den Norden,«
sagte Rix entschlossen, worauf Altobello ihn noch entschlossener korrigierte.
»Dann gehen wir nach ganz oben in den Norden.«
»Na, glaubt man nicht, dass ich euch zwei alleine abenteuern gehen lasse. Schon gar nicht, wenn's hier um meinen buschligen Schweif geht,«
sprach darauf das Eichhörnchen, zwar schwach, aber nicht minder entschlossen.
»Ja, euer Mut und eure Freundschaft sind's bewundernswert, aber ich fürcht, da tätet ihr niemanden auch gefallen mit tun. Der letzte Mond auf Ymir ist persönliches Eigentum von König Grimm. Und es ist kein Zufall, sondern seine reinste Absicht. Und bei aller Bewunderung für euren Ideenreichtum und deine Stärke, Altobello, ob ihr jetzt nicht den Hauch von der Chance gegen Grimm und seine Helfer in Myantis. Eure beste Chance, wenn nicht die einzige, liegt sicher nicht im Norden, sondern im Westen,«
sprach Mahalel ominös. Rix und Altobello blickten sie fragend an, doch Kipp starrte ausdruckslos in die Leere, als hätte er bereits mit der Antwort gerechnet.
»Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber haben sie nicht gerade erst einen neuen Oberadebau installiert? Wissen wir denn was über dessen Erfolgsquote?«
fragte Enosch.
»Ja eben, das weiß keiner. Und mir konnte schon damals der alte Adebar nicht helfen. Warum sollte der neue jetzt besser sein?«
»Kann mir mal jemand sagen, wovon ihr redet?«
Da blickte Mahalel ernst in die Runde und sprach:
»Wenn es hier irgendwo Hilfe für solche Wunde gibt, dann nur im Adebarium.«
Rix schluckte und begann unwillkürlich zu hecheln. Er hatte schon so manches über das Adebarium gehört. Er kannte sogar jemanden, der dort studiert hatte und dabei als jahrgangsbester Anrührer ausgezeichnet worden war, den späteren Dozenten für Kräuterkunde und animalische Anatomie an Serapeums Akademie der Neuen Freien Künste, den Arzt und Storch Bartelt. Ob dieser zurück ins Adebarium gegangen war? War er vielleicht dort sogar der neue Adebar geworden? Rix wusste nur, dass Bartelt damals zusammen mit Edward Serapeum verlassen hatte und dass der Storch im Adebarium vorher angeblich sehr viel Blut gesehen hatte. Das gefiel Rix allerdings überhaupt nicht. Dazu hatte er auch schon in anderem Zusammenhang vom Adebarium gehört, nämlich von Rhea. Doch was diese ihm erzählt hatte, lag für Rix in einem dichten Nebel wie die Donnerberge, war er doch damals viel mehr darauf fixiert gewesen, wie Rhea erzählte, als auf das Was. Aber er verband kein gutes Gefühl mit dem Wort Adebarium.
Ich weiß nur, das ist da seit ein paar Monaten eine neue Adebar hat.
Was ist denn ein Adebar?
Fragte darauf Altobello, der schon die ganze Zeit mit dem wuchtigen Hinterteil ungeduldig auf dem Höhlenboden hin und her gerutscht war.
Das ist ein Storch und sowas wie ein Arzt, erklärte Rix knapp.
Der Bär nickte verständnisvoll brummend und kam wieder zur Ruhe. Als er allerdings bemerkte, dass er auch nicht wusste, was ein Arzt war, sprach Kipp bereits.
Also gut, schlimmer als der alte Adebar wird er schon nicht sein. Vor dem stand ich da damals ohne den letzten Lebenswillen und er wollte mich die ganze Zeit nur nach meiner Mutter ausfragen, der Vogel.
Kenan schnaufte verständnisvoll.
Ich weiß nur, dass das jetzt seit Monaten nicht besser wird mit dem Auge und ich keinen Bock mehr hab, hier nur sang- und klanglos rumzueitern.
Also zum Adebarium.
Würde ich sagen.
Dann auf zum Adebarium. Ich trag dich.
Und so kam es schließlich, dass sich Rix der Graue kaum 3 Tage nach seiner lang ersehnten Heimkehr schon wieder auf Reisen befand. Fast wie damals wieder an der Seite seiner Freunde Kipp und Altobello. Nur, dass die Seite des Bären inzwischen deutlich größer geworden war und er das Eichhörnchen nicht wie früher zum Spaß, sondern aus trauriger Notwendigkeit in seinem Nacken trug. Kipp lag dort die meiste Zeit puschelig zusammengerollt zu einem dösenden schwarzen Fleck in Altobellos Fell, nur um sich dann und wann hellwach darin festzukrallen, wenn der Bär mit seinem wuchtigen Körper etwas zu schwungvoll ins Tal hinabschritt. So reisten sie zunächst entlang des jungen Mamir, dessen Quellbach sie hinab zum großen Stausee folgten, bis wohin sie auch die Biberbrüder Kenan und Metuschelach begleiteten.
Jo, das trifft sie auch grad ganz gut. Es wird höchste Weile, dass unser Metuschelach einmal lernt, wie man anständig am Baum fällt. Das sieht unser Vater ganz genauso. Und um das anständig zum Lernen, braucht's reichlich Variation, nicht wahr? Birken, Buchen, Eichen, überhaupt Laub und so weiter. Und es geht ja erst hinter Gelmir so richtig los, ja? Hier oben haben wir ja eigentlich nur Nadelholz, wann überhaupt's. Und wie ich das verstanden hab, fehlt ihm auch nur noch eine Lektion im Zählen mit dem Kipp. Vielleicht ließe sich das auch noch unterwegs erledigen, bevor der Metuschelach denn in die Zwangsferien gehen tut's,
hatte Kenan erklärt, wobei für den angesprochenen Jüngsten aus Enoschs Geschlecht in näherer Zukunft nicht an Ferien zu denken sein würde. Gleich nachdem er im Tal in recht ungeschickter Manier einen Haufen Bäume gefällt haben sollte, würde Mahalel ihn wieder heimlich in den mythischen Künsten der Freibiber unterrichten. Und war seine Zeit damit nicht knapp bemessen genug, so verbrachte Metuschelach davon neuerdings auch noch reichlich mit der angehenden Bergbiberkönigin, der jungen Lalel. Die kurze gemeinsame Reise bis Gelmir gestaltete sich dann soweit recht ereignislos, wenn man einmal davon absieht, dass es zu einem kleineren, dafür nicht minder folgenreichen Streit zwischen Kipp und ausgerechnet seinem langmondigen Schüler Metuschelach kam. Sie hatten gerade Osch passiert, den
»größten Wasserfall der Welt«,
wie Kipp ihn damals genannt hatte, auch wenn Rix nun nicht zum ersten Mal feststellen musste, dass die Dinge auf Talos grundsätzlich größer waren. Tiere, Wälder, Flüsse, Seen und eben auch der riesige Wasserfall Okta, den er damals kurz vor Serapeum in Nepomuks Nussschale hinabgestürzt war. Nichtsdestotrotz blieben die massiven Fluten, die hier den Osch viele Eichenlängen hinab in die Tiefe stürzten, beeindruckend und nicht zuletzt ohrenbetäubend, weswegen auch das Eichhörnchen ausnahmsweise hellwach war und so beschloss, gleich als sie das Rauschen des Wasserfalls weitestgehend hinter sich gelassen hatten, dem jungen Metuschelach seine letzte Lektion im Zählen, wie auch der Haufenwissenschafterei, zu erteilen. Doch ausgerechnet in seiner letzten Unterrichtsweile konnte und wollte der sonst so ruhige und aufmerksame junge Biber plötzlich nicht mehr einsehen, wie so ein ganzer Haufen denn genau 9 sein sollten und nicht mehr oder weniger und warum man danach einfach anfing, Haufen zu addieren.
»Das scheint mir willkürlich und unpraktisch.« Wenn man noch eine Zahl mehr hätte wie nein, dann könnte man das glatt halbieren und es bräuchte auch nicht so eine Zählkrücken wie einen halben Haufen.
Du willst also eine neue, größere Zahl erfinden und die zum neuen Haufen machen? Wenn du wüsstest, Uatu hat mir damals erzählt, wie das früher gelaufen ist. Ganz am Anfang war ein Haufen nämlich auch nur 5. Und rate mal, was dann passiert ist. Alle Haufen Jahre kam irgendein Klugscheißer daher, der meinte, es bräuchte eine Zahl mehr. Bis dann irgendwann bei so einem Vogeltreffen.
Kongress, sagte Rix leise.
Die ach so weisen Flattermänner, die 9 als absolute Obergrenze beschlossen haben, weil sowieso keiner weiterzählen kann. Das war bis dahin eigentlich schon reines Wettpinkeln von einem Häufchen eitler Wissenschaftler. Und jetzt kommt Metuschelach, der Weise, der Nächste, dem der Haufen zu klein ist.
Rix wollte sich gerade beteiligen und von Serapeum, wie auch von Fennecs höchst praktischem Zählsystem erzählen, war er doch sicher, dass dieses auch Kipp faszinieren würde, da legte der nicht mehr ganz so kleine Metuschelach nach.
»Ich finde aber nicht nur, dass man ein Schal mehr für einen Haufen bräucht, ich glaub auch, man bräucht noch ein ganz neue Schal, nämlich für nix.«
»Ne Zahl, für nix. Ich glaub, du brauchst tatsächlich mal Ferien. Und Spaß beiseite, lass dich mit solchen Ideen besser nicht erwischen. Der König mag keine wissenschaftenden Gedankenspielchen. Aber wie ging dann nochmal das Wolfsmotto, Kenan?«
»Was ma wissen ko, das wissen ma schon. Was net, das net.«
»Na, ich hab den mal ein bisschen anders gehört. Aber egal, der Punkt ist, Grimm gefällt die Idee von neuem Wissen nicht. Und an deiner Stelle würde ich da nicht mein Fell riskieren. Und schon gar nicht für nix.«
Rix spürte plötzlich das Verlangen, ihnen allen vom geheimnisvollen Nix zu erzählen. Dieser mysteriösen Zwischenwelt, in der er schon so vieles gesehen und erlebt hatte. Doch nach allem, was Kipp gesagt hatte, beschloss er, dass dies nicht die beste Zeit für derartige Gedanken war. Stattdessen führte Metuschelach seine Überlegungen weiter aus. Null wollte er seine neue Erfindung taufen, und Kipp, der ihn zunächst nur verspottet hatte, wurde zunehmend verärgert.
»Ja, komm, das reicht jetzt. Mir geht's so schon scheiße genug. Da muss ich mich nicht auch noch mit den gefährlichen Zählfantastereien eines altklugen Kindes rumplagen.«
Da sprach plötzlich Altobello, der bis dahin wortlos das fast in seinem Fell verschwindende Eichhörnchen auf den Schultern getragen hatte.
»Find dich damit ab, Metuschelach. Kipp hat immer recht. Und wenn nicht, dann hat er trotzdem recht.«
»Was soll das denn bitte heißen?«
»Na, ist doch so. Du weißt immer alles besser.«
»Ja, das ist ja auch meistens so.«
»Ja, sag ich ja«,
sprach zuletzt Altobello, worauf schließlich alle schwiegen. Rix wagte es nicht, die Stille zu brechen, und schon gar nicht mit Geschichten vom Nix, wegen denen ihn selbst der sonst so wissenschaftend aufgeschlossene Tubal schon verhöhnt hatte. Wie aufgeschlossen würden seine alten Freunde dann erst sein, für derart Fantastisches? Kipp war derweil wieder schnell in seinen halbdösenden Dämmerzustand zurückgekehrt, während Kenan bald das Wort ergriffen hatte und seinem jungen Bruder die verschiedene Rindenbeschaffenheit der ersten im Tal erkennbaren Laubbäume erklärte und für den Rest der Reise unaufhörlich über die Dämmfähigkeit, die Wuchsdichte und die Bissfestigkeit der hiesigen Eichen, Eschen, Buchen und Birken sinnierte. So reisten sie gemeinsam ganze 3 Tage, deren Nächte sie standesgemäß in den von Kipp und Altobello über den Winter errichteten Gerixen verbrachten, kleine improvisierte Bauten nach dem Vorbild ihrer Rudelbude, die sie einst zum Schutz unbedarft reisender Tiere und zugleich zu Ehren ihres vermeintlich verstorbenen Fuchsfreundes errichtet hatten.
»Und jetzt sitzen wir hier, mit dir. So war das eigentlich nicht gedacht, aber lieber so als ohne dich und ohne Dach.«
hatte Kipp gleich am ersten Abend gelacht und sollte dies noch jeden weiteren tun, bis sie schließlich den großen Stausee Gelmir erreichten. Dort erging es Rix wie zuvor am Wasserfall. Er wusste noch genau, wie viel Eindruck dieser See damals auf ihrem Weg in die Donnerberge auf ihn gemacht hatte. Umso überraschter war er nun, dass der mächtige Gelmir ihm schon fast klein vorkam, nach den Seen, die Tubal ihm in den Bergen gezeigt hatte. Selbst der Drachensee bei Serapeum schien Rix größer zu sein. Er begann im Geiste darüber zu sinnieren, wie sich Dinge doch zu ändern scheinen, wenn man sie in einem anderen Licht betrachtet, und musste an die scheinbar lebenden Büsche in den Donnerbergen denken, in denen er Fennek gesehen hatte. Als das Eichhörnchen schließlich ächzend das Fell des Bären verließ und dabei feststellte, was sie schon die ganze Reise lang befürchtet hatten.
»Nee, das geht so nicht. Ich kann unmöglich den ganzen Weg bis zum Adebarium in Bellos Fell hängen. Das ist auf Dauer tierisch anstrengend und mir suppt das bekackte Auge jetzt schon schlimmer als vorher. Und von den ewigen Erschütterungen immer wird das bestimmt auch nicht besser.«
»Tut mir leid, wenn ich dir nicht ruhig genug laufe.«
Rix musste an den besonders ebenmäßigen Tritt der Elefantenkuh Frau Bertha denken.
»Aber dir kann man ja sowieso nichts recht machen.«
»Das hat doch damit nichts zu tun.«
»Nix, als schon null?«
fragte Metuschelach schelmisch.
»Ja, komm, hör auf damit. Hier geht's nicht um euch. Ich bin ja dankbar für eure Hilfe. Aber egal, wie ruhig du läufst, Altobello, wenn ich nicht irgendwann runterfallen will, ist das reichlich Arbeit für mich. Und dadurch wird mein Auge nicht besser. Ich hab aber auch schon drüber nachgedacht, mir eine Halterung zu kurbeln. So ähnlich wie dein Kranz«,
sprach Kipp und wies auf das wie üblich für solche Reisen üppig mit Proviant gefüllte Kobelgeflecht, das Rix nun schon seit Backerbaum den Hals trug und mittlerweile von Erdmännchen, Affen, einem Waschbären und zuletzt wieder seinem ursprünglichen Erfinder, dem Eichhörnchen selbst, geflickt worden war.
»Apropos Kranz, Rix, die soll ich dir auch noch vom Enosch fragen. Hast du die alte Linse noch?«
Der Fuchs blickte kurz überrascht auf den Biber, dann auf das Eichhörnchen, welches sogleich den Kopf zur Seite kippte und entschuldigend die Schultern zuckte.
Wir waren sicher, du wärst tot. Wir hatten alles abgesucht und ich hab echt ein paar Monde gewartet, bis ich irgendwem was...
Ja, ja, ist schon gut. Das hat mir Tubal alles schon erzählt. Bei der Erwähnung seines Bruders schnaufte Kenan missbilligend. Jedenfalls ist die Linse kaputt. Da blickte der Biber ihn prüfend an. Dann sprach er:
Ja, das ist ja erst einmal eine richtig gute Nachricht. Der kann das Ding zumindest nicht mehr in die falschen Krallen geraten.
Rix musterte Kenan. Diese Aussage kam ihm merkwürdig bekannt vor.
Dürft ihr dann fragen, wie es passiert ist?
Ich wüsste nicht, was das für einen Unterschied macht, aber wenn du es unbedingt wissen willst, Vögel. Vögel sind passiert. Keine Ahnung, ob es am Ende die Eule, die Gans, der Habicht, die Bussardin oder sogar die Harpie war. Aber irgendein Vogel hat sie kaputtgeschmissen. Hätten wir eigentlich damals auch selbst drauf kommen können.
Boah, du hast eine Harpie gesehen? Echt? Auch ein A?
Na, nicht nur einen, ganze Familien. Und mit dem Sohn des Adlerkönigs bin ich sogar zur Akademie gegangen.
Nee. Ach, hör auf! Und damit rückst du jetzt erst raus?
Ja, irgendwie war bis jetzt noch nicht die Gelegenheit. Aber das kann ich dir ja dann alles unterwegs erzählen. Ich hatte auch gerade eine Idee, wie wir dich vielleicht ganz ohne Erschütterung zum Adebarium kriegen. Zumindest den längsten Weg.
Die da wäre?
Na, ihr habt doch gesagt, ab Gelmir folgen wir erstmal dem Lamechmir bis zum Hafen von Olea.
Das wäre der ratsamste Weg, richtig.
Ja, und der Lamechmir fließt in Richtung Hafen, richtig?
Richtig.
Gibt's da unterwegs noch sowas wie einen Wasserfall?
Na, da haben wir hier oben nur den Osch. Hinter Gelmir fließt es bis zum Hafen glatt durch.
Ja, perfekt, dann bauen wir einfach ein Moped.
Alle sahen ihn fragend an. Also begann er aufgeregt zu erklären.
Das ist eine Erfindung von den Affen. Also eigentlich von den Unak. Da bemerkte Rix die skeptischen Blicke Kips und Kenans.
Na, nicht so wichtig, wer es erfunden hat. Aber ich hab im Dschungel mit einem Affen und reichlich Kapibaras mal eins gebaut. Und das hat mich dann in gerade mal 2 Wochen über halb Talos getragen.
Altobello schnupperte derweil uninteressiert am Ufer des großen Stausees, während die Blicke der anderen immer skeptischer wurden.
Na, passt auf, ich zeig's euch.
Als der Fuchs darauf demonstrativ einen kleinen Ast im Stausee treiben ließ, während er aufgeregt begann zu erklären, wie er damals mit Sanchez Forschungsminister, dem kleinen Affen Nepomuk, ganze 3 Stämme aneinander geflochten hatte, musste er, nicht zum ersten Mal, enttäuscht feststellen, dass die Welt, in die er zurückgekehrt, eine andere war als die, die er erwartet hatte. Statt freudiger Begeisterung, die damals stets geherrscht hatte, wenn jemand einen Bauvorschlag machte, erntete er nun mit seinem Moped eher Argwohn und Misstrauen.
Alter, wir haben hier ein halbes Jahr lang fast nichts anderes gemacht, als Gerixe zu bauen. Dir zu Ehren, von Castoreum bis zum Trüffelhain, von Gelmir bis Olea.
Ja, das hatte ich schon gehört sogar und jetzt habe ich sie ja auch gesehen und das ist toll. Danke auch für alle anderen Tiere, das...
Ja, und jetzt kommst du hier mit deiner Affenwissenschafterei und sagst, ja nee, lass uns mal eure mir zu Ehren hart erbauten, perfekten Nachtquartiere alle ignorieren und wir pennen einfach auf einem Stock, der den Fluss runtertreibt, den wir dafür extra neu bauen müssen? Und was ist, wenn uns dann die Waldwache damit anhält? Wenn da einer sagt, ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Kann mir nicht vorstellen, dass dem König das gefällt. Was machen wir dann? Bei unseren Gerixen waren zum Glück damals alle schön entspannt. Wir haben aber auch nie auffällig und schon gar nicht so tief in Olea gebaut. Wenn wir Pech haben, beschlagnahmt die Waldwache da selbst einen einfachen Hebel. Was weiß ich? Und selbst wenn das alles nicht wäre, hast du eine Ahnung, wie groß so ein bekacktes Ding überhaupt sein muss, damit Bello da drauf passt? Hast du mal gesehen, wie fett der geworden ist?
Und selbst wenn der Bär darauf kurz beleidigt brummte, so war er ebenso wie Kenan der Meinung, dass eine solche Konstruktion sie eher sinnlos aufhalten würde als alles andere. Nur der junge Metuschelach war neugierig, um nicht zu sagen begeistert.
Ich soll doch sowieso Bäume fällen, denn Hom steht zumindest auch noch an Schweck und liegen nicht nur im Weg rum, bis man sie irgendwann braucht. Und mir erscheint das sehr praktisch, dass man im Schlaf reichen kann. Das wäre ja eine immense Zeitersparnis.
Schließlich entschied man, trotz der allgemeinen Skepsis gegenüber Ricks Idee, den nächsten Tag abzuwarten und Metuschelach zumindest ein Häufchen Stämme fällen zu lassen, mit denen man dann bis zum Abend experimentieren könne.
Aber mehr als einen Tag will ich für sowas nicht verschwenden. Übermorgen reisen wir weiter. Entweder mit deinem Moped oder ich kurbel mir einen Sitz auf Alto Bello.
Als der junge Biber dann am nächsten Morgen zwar etwas ungeschickt, dafür von einem feierlichen Holz-Ruf seines Bruders begleitet, seinen ersten Baum gefällt und den Stamm mit Kenans Hilfe von der Krone befreit hatte, ließ der Bär ihn schließlich zu Wasser, worauf der Fuchs das provisorische Moped nach zwei Anläufen zuletzt mit pitschnasser Lunte bestieg und bald von der Brandung sachte vor- und zurückgewiegt wurde.
Da, guckt, das ginge eigentlich auch schon. Nur, dass sich ein Stamm alleine immer dreht. Aber wenn wir zwei oder sogar drei davon irgendwie nebeneinander binden, dann liegt das still wie eine Wiese und treibt mit der Strömung. Und wenn wir hinten noch irgendwie einen Ast lose aufhängen, dann kann man das sogar steuern und treibt nicht irgendwann ans Ufer.
Ruder, nannte Nepomuk das, glaube ich. Wäre halt nur alles eine Menge zum Kurbeln. Und ich weiß nicht, ob du, sprach Rix und blickte fragend auf das Eichhörnchen, dessen Interesse mittlerweile allerdings offenbar deutlich gestiegen war.
Ach, ein bisschen kurbeln kann ich immer. Hab ich auch lange nicht, wenn man mal von einem Kranzgeflicke absieht. Aber wenn dieses Ruder da auch noch funktioniert, dann scheint mir das alles gar keine allzu dumme Idee zu sein. Und solange das Ding dann schneller schwimmt als die Waldwache,
lachte Kipp. Wo früher allerdings seine Laune auch stets die Stimmung und wortwörtlich die Richtung für Alto Bello vorgegeben hatte, schien der Bär sich inzwischen zunehmend abzuwenden. Wortwörtlich, so dass er nun trotzig mit dem Hinterteil zum Wasser lag und demonstrativ in den unweit beginnenden Wald starrte.
Was ist denn jetzt schon wieder, du Schmollnase?
Nichts.
Alto Bello?
Der Bär brummte mürrisch. Schließlich drehte er sich um und sprach.
Ich will auf keinem Moped. Ich will auch nicht nur doof auf so einem Stamm sitzen. Ich hatte mich schon voll gefreut, mal wieder im Tal durch den Wald zu toben.
Na, dann tob halt durch den Wald. Dann können wir für Rix und mich auf jeden Fall ein viel kleineres Moped bauen. Wartet mal, dafür könnten wir dann eigentlich den Stamm hier halbieren?
Sprach das Eichhörnchen mit schräg gestelltem Kopf und begutachtete vom Ufer aus das von Rix besetzte Treibholz. Zumindest Kipp schien für den Moment, wenn man mal von seinem Auge absah, wieder ganz der Alte. Da rief Alto Bello.
Und dann wollt ihr mich einfach hier lassen?
Nee, du kannst doch am Ufer neben uns herlaufen. Dann kannst du dich austoben, wie du willst. Und wenn das wirklich so schnell geht, wie Rick sagt, dann machen wir halt auch mal eine Pause oder was. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ich wochenlang... Sag mal, wie hast du denn da damals eigentlich auf dem Moped deine Geschäfte verrichtet?
Geschäfte? Was für... Ach so. Oh, frag mich lieber nicht, sprach der Graufuchs und lächelte verlegen. Nachdem Metuschelach und Kenan dann bald den Stamm halbiert hatten, so dass Kipp die beiden Hälften mit Hilfe aller darauf ächzend und regelmäßig pausierend, aber kaum weniger begeistert als früher, mit reichlich Schilf und jungen Ästen zusammenkurbeln konnte, war ihre Konstruktion noch am selben Abend bereit für eine Probefahrt. Als diese dann zwar feucht, aber fröhlich, wie erfolgreich vonstatten ging, war es schließlich beschlossene Sache. Am nächsten Morgen würden sie zum Adebarium aufbrechen. Kipp und Rix auf ihrem neuen Moped, Alto Bello an Land, wenn auch widerwillig. Der Abschied von den beiden Bibern verlief dabei höchst unzeremoniell, denn auch wenn Metuschelach entscheidenden Anteil daran gehabt hatte, dass überhaupt ein Moped gebaut worden war, so hatte sein nun offenbar ehemaliger Lehrer Kipp kein Wort mehr mit ihm gesprochen, seit der junge Biber seine Zählrevolution vorgestellt hatte, weshalb das Eichhörnchen dann auch zum Abschied nur kurz nickte, als es bereits in seinem halboffenen Reisekobel am Bug ihres kurzen zweistämmigen Mopeds saß, das nur noch darauf wartete, dass Rix seinen Platz am Heck und das Ruder in die Schnauze nahm, um zuletzt von Alto Bello gänzlich ins Wasser gestoßen zu werden. Lag es doch nun einen guten langen Lauf westlich von Gelmir noch halb am Ufer des Lamechmir, der ihnen für die nächsten Häufchen Tage die Reiseroute vorgeben sollte. Rix verabschiedete sich dann schon herzlicher als Kipp, allerdings hatte er es nicht minder eilig. Nicht nur ob der Gesundheit seines Freundes, nein, nein, wenn er ehrlich war, stieg in ihm auch leise die Hoffnung auf, dass er in Olea vielleicht Rea wiedersehen würde. So fiel der Abschied Alto Bello am schwersten, nicht nur weil ihn mit dem jungen Metuschelach eine geradezu brüderliche Freundschaft verband, sondern auch, weil er noch nie so weit von seiner Höhle in Castoreum gewandert war, wie er nun im Begriff war, es zu tun. Als es dann schließlich soweit war, dass er das von Rix und Kipp besetzte Moped zu Wasser lassen sollte, zögerte er und brummte mürrisch.
Was ist denn jetzt schon wieder?
Nichts.
Und worauf wartest du dann?
Nichts.
Alto Bello.
Der Bär brummte.
Ich find das nur doof, dass ihr da gleich schwimmt und ich laufen muss.
Erstmal schwimmen wir nicht, sondern fahren Moped. Außerdem, du wolltest dich doch austoben und nicht aufs Moped.
Ja, trotzdem, ich find das doof.
Du kannst uns ja hinterher schwimmen. Oder tauchen spielen, wie im Herbst mit den Lachsen.
Ich will aber nicht tauchen spielen. Und schon gar nicht so lange.
Na, dann lass es. Mach doch am besten einfach gar nichts. Ich würde auch am liebsten weiter in deiner Höhle rumlungern und Kiefern knabbern. Aber wenn sich nicht bald ein Arzt mein Auge ansieht, dann kannst du da wahrscheinlich demnächst alleine liegen.
Sag sowas nicht.
Na, dann lass uns endlich los und wir können von was anderem reden.
Altobello brummte noch einmal mürrisch, gab aber dann einen kleinen Bei und schob schließlich das gesamte Moped mit einem leichten Schubser seines Hinterteils in den Fluss. Sogleich ergriff Rix das Ruder mit seiner Schnauze und brachte sie auf Kurs, was das Eichhörnchen umgehend knatternd begrüßte, während der Bär lustlos am Ufer neben ihnen hertrottete. Rix merkte allerdings bald, dass die Steuerung des Mopeds dieses Mal nicht so leicht sein würde wie damals auf dem Kong, denn der Lamechmir, den sie nun nach Westen hinabtrieben, war deutlich schmaler und verschlungener als einst der mächtige Dschungelfluss, und so gab es für den Graufuchs reichlich zu rudern. Dafür hatte Kipp ihm jedoch auch bald das Ruder an seinen Kranz gekurbelt, da das Eichhörnchen lieber seine wenige Kraft sparen und deshalb dem Graufuchs das Wort überlassen wollte.
Ausnahmsweise. Aber auch nur, weil die Reise lang wird, mir langes Reden schwerfällt und du mir noch so viel erzählen musst.
Ich? Was? Wo soll ich denn anfangen?
Na, ist doch egal.
Na, da weiß ich jetzt gar nicht so auf Kommando.
Ach, Kommando, Schmommando, nun zier dich nicht so. Ich dachte, du hättest die Welt gesehen. Aber wenn du was erzählen sollst, eierst du immer noch rum wie eine beschnuckerte Fledermaus. Gut, dann frag ich halt. Seit wann hast du denn überhaupt das Schlitzohr? Das sieht aus, als wäre es schmerzhaft gewesen.
Und bald waren die beiden alten Freunde in einem angeregten Austausch, zu dem Kipp dann wieder erwarten doch weiterhin einiges beitrug, insbesondere als sich ihr Gespräch zunächst fast ausschließlich um alte wie neue Verletzungen drehte.
Bei meinem Auge warst du ja damals dabei, das ist auch gerade das Schlimmste, klar. Aber ich habe mir letztens voll mies den Nacken verrenkt, im Schlaf. Seitdem kann ich kaum anständig liegen, ey.
Ach, das hatte ich auch schon. Also nicht im Nacken, aber nicht liegen können, schon voll oft. Das letzte Mal bei Tubal, nachdem...
Da blieb Altobello plötzlich am Ufer stehen.
Was ist los, Dicker? Hast du einen Otter gesehen?
Nö, ich find das nur voll langweilig, worüber ihr redet. Mir tut dies weh, mir tut das weh. Ihr klingt schon wie die alten Biber.
Ja, sei nur froh, dass du nicht so empfindlich bist wie wir. Sonst lauf doch schon mal ein bisschen vor. Wenn du dann am Ufer Rast machst, holen wir dich irgendwann wieder ein und reden bestimmt schon über was ganz anderes.
Der Bär blickte skeptisch auf das Eichhörnchen in seinem Reisekobel. Als dieses seinen Blick jedoch nur wortlos erwiderte, während das Moped ihn nun langsam überholte, sprach Altobello:
Ich will aber nicht vorlaufen.
Na, dann lass es. Nur irgendwann musst du auch mal Rast machen. Dann werden wir weiterfahren und du musst uns hinterherlaufen.
Ich will euch aber nicht hinterherlaufen.
Na, dann lauf halt vor.
Ich will aber nicht vorlaufen.
Tja. Da wirst du wohl erst im Hafen von Olea wieder schlafen. Das kann aber noch gut 2 Häufchen Tage dauern.
Ich will aber nicht so lange wach bleiben. Ich bin jetzt schon voll müde.
Na, dann schlaf doch. Wird eh gleich dunkel.
Und dann?
Na, dann stehst du irgendwann auf und läufst einfach den Fluss lang, bis du uns eingeholt hast.
Ich will euch aber nicht hinterherlaufen.
Dann lass es.
Sprach das Eichhörnchen, während sie auf ihrem Moped den nach wie vor am Ufer sitzenden Bären langsam hinter sich ließen. Da brummte Altobello schließlich:
Ach Mann, du bist voll Rattenkacke!
Er stand auf und stampfte trotzig los. Dabei schien er sich zunächst noch zurückzuhalten, doch im Nu hatte er das Moped wieder eingeholt, dann überholt, wobei seine Schritte immer schneller und länger wurden, bis er förmlich das Ufer entlang flog, so dass sie ihn schon bald aus den Augen verloren.
Na, dann läuft er wohl doch vor. Boah, so viel angestaute Energie. Jung müsste man noch mal sein,
sprach Kipp und begann eine Haselnuss zu knabbern.
Sag mal, was ist denn mit Altobello los? So kenne ich ihn ja überhaupt nicht.
Ach, hör bloß auf. Bärenpubertät. Ich kann's kaum erwarten, bis das vorbei ist.
Bärenpubertät? Ha. Und wie lange geht sowas?
Ach, ich fürchte noch eine ganze Weile. Normal so lange, bis er ein Weibchen findet, nur dürfte das auf ihm hier schwierig werden. Angeblich gibt's hier außer Bello keine Bären mehr. Aber sowas habe ich bei Graufüchsen damals auch gedacht. Und jetzt bist du mit einer verlobt. Also, was weiß ich.
Ich bin ver was?
Na, komm, der Schlitz im Ohr, euer Date da, was du erzählt hast?
Was soll das denn sein, ein Date?
Na, du und sie am Ende der Welt mit eurem Babybaum im Herbst da. Da seid ihr doch verabredet, hast du gesagt. Sowas nennt man ein Date. Das ging mit Kayla und mir damals ganz genauso los.
Da wurde Rix still. Er wusste, dass damals irgendwann der Habicht schließlich Kipps Weibchen gekrallt hatte. Ob es gar Vollnir gewesen war? Wahrscheinlich sollte er Kipp besser nicht erzählen, dass er diesem auf Serapeum das Leben gerettet hatte, auch wenn er nur deswegen überhaupt zurück auf Ymir war. Aber wenn er sich vorstellte, was er tun würde, wenn jemand Rea etwas... Da sah er im Geiste plötzlich den Schatten eines Wolfes vor sich. Noch immer hatte er in seinem Leben keinen einzigen leibhaftigen Wolf gesehen, aber diese Visionen, die er ständig hatte, waren voll von ihnen. Um genau zu sein, von ihm. Grimm, dem König der Wölfe und Herrscher von Ymir. Woher wusste Rix, dass er es war, den er sah? Dem Schatten fehlte der Großteil des linken Ohres, was den Fuchs umso sicherer machte, dass es Grimm war. Doch warum? Das hatte ihm noch nie jemand erzählt. Sag mal, Kipp, weißt du zufällig, ob dem König ein Ohr fehlt? Murmelte das Eichhörnchen. Es lag mittlerweile tief in seinen Reisekobel gemuckelt und war offenbar bereits eingeschlafen. Ach, egal, schlaf ruhig weiter. Rix blickte den im Abendrot leuchtenden Lamechmir hinab. Hier floss er nun ebenmäßig und gerade wie ein Eichenstamm bis zum Horizont, hinter dem derweil blutrot die Sonne versank.
Vielleicht sollte ich auch mal ein Weilchen...
Er blickte sich um. An beiden Ufern war das Schilf mittlerweile etwas zurückgegangen, und so sah er weite Wiesen, bis im Norden schließlich der Laubwald begann, sowie im Süden irgendwann das Gebirge. Hier würde sich gewiss niemand an sie heranschleichen können, und es gab auch sicher keinen Jaguar oder eine Riesenschlange wie damals im Dschungel.
»Nur mit die Otter müsst's aufpassen. Das ist ein hinterhältiges Pack und mindestens bis Olea machen's die hier die Waldwache, die dreckerten Viecherste.«
Hatte Enosch sie allerdings bei der Abreise gewarnt. Aber was sollten ein paar Waldwachen-Otter ihnen schon Böses wollen, nur weil sie auf einem Baumstamm den Fluss hinabtrieben? Selbst Kipp, der sich anfangs noch wegen der Waldwache gegen das Moped gesträubt hatte, sagte mittlerweile,
»Erstmal müssen sie uns mit dem Ding anhalten. Und wenn dann einer sagt, ein Moped wäre verboten, dann soll er uns erstmal schön das entsprechende Gesetz aufsagen. Den will ich sehen.«
Außerdem war Altobello sicher nicht weit. Er mochte zwar gerade etwas trotzig sein in seiner Bärenpubertät, aber er würde es sicher nie zulassen, dass seinen Freunden etwas passiert. Schließlich machte Rix einen kleinen Schritt nach vorn, wodurch sich das Ruder aus seinem Kranz löste. Dann klemmte er es unter den Haltestock zwischen den beiden Stämmen ihres Mopeds, den Kipp ebenso wie die Kranzhalterung komplett neu erdacht hatte.
Auf solche Ideen kommen deine Affenkumpels also nicht. Siehste, sowas kann nur der alte Kipp auf Ymir. Aber wenn uns die Waldwache erwischt, dann sag ich, du warst das.
Rix blickte nun auf das schlafende Eichhörnchen in seinem Kobel. Manches war dann wohl doch noch irgendwie beim Alten, dachte er beruhigt und begann bald zu dösen. Tatsächlich verlief der Lamechmir dann doch viel ruhiger als befürchtet, zumindest für diese Nacht. Jedenfalls erwachte Rix mit den ersten Sonnenstrahlen am nächsten Morgen und fand das Moped unverändert mitten in der Strömung. Bald hatten sie dann auch den Bären eingeholt, den sie nur mit Glück irgendwo am Ufer schlafend erkannten und wiederholt rufen mussten, bis er überhaupt aufwachte, geschweige denn mitkam. Nachdem Altobello allerdings einen großen Fisch gefangen und gefrühstückt hatte, war er bald bester Laune, insbesondere als er zwischenzeitlich dann doch noch mit fast kindlicher Freude Tauchen spielte, um sich die ein oder andere Nachspeise zu fischen und dabei lachend feststellte, dass er aufrecht im Fluss stehen konnte, zumindest wenn die Strömung nicht zu stark wurde, worauf er Rix und Kipp auf ihrem Moped wiederholt aus dem Wasser auftauchend erschrecken wollte, wobei Fuchs und Eichhörnchen bereitwillig mitspielten, da es beiden eine große Erleichterung war, den zuletzt so motzigen Bären ausnahmsweise mal wieder fröhlich zu sehen. Und so ward das Muster geboren, nachdem sie ihre Reise begehen sollten. Altobello spielte morgens Tauchen und fing sein Frühstück. War er gut gelaunt, weil es besonders große Fische gab, dann erschreckte er ein Häufchen Male lachend seine Freunde. Danach trabte er so lange über den Tag neben dem treibenden Moped her, bis ihm irgendwann langweilig wurde. Dann lief er schließlich vor und tobte sich aus, bis sie ihn irgendwann, für gewöhnlich am nächsten Morgen, wieder einholten. So manches Mal aber nahm Altobello dann allerdings sogar an ihren Gesprächen teil,
vor allem wenn ihn seine Neugier überkam und er zum Beispiel mit staunenden Augen den Graufuchs ausfragte, was dieser schon alles für Tiere getroffen hatte. Insbesondere bei der Erwähnung des Waschbären Rack horchte Altobello auf, doch als Rix ihm erklärte, dass dieser eigentlich gar kein richtiger Bär war und er auf seinen ganzen Reisen auf Talos leider keinen einzigen Bären wie Altobello getroffen hatte, da wurde dieser zunächst still, dann bald wieder pampig, bis er schließlich erneut mit wehendem Fell am Ufer den Fluss entlang flog. So verlief ihre Reise tagelang ereignislos und nach demselben Muster, abgesehen davon, dass das Moped einmal am Ufer stecken blieb, als Rix am Ruder eingenickt war, weswegen künftig auch Kipp öfter das Steuer übernahm, wenn der Graufuchs mal ein Weilchen Schlaf brauchte.
»Bist du dafür nicht viel zu schwach?« hatte Rix gefragt, doch das Eichhörnchen entgegnete lapidar.
»Na, wir können doch das Ruder hier einfach verlängern. Langer Hebel, wenig Kraft, ganz einfach.«
In solchen Momenten wünschte sich der Graufuchs, Kipp wäre mit ihm bei den Affen oder gar auf Serapeum gewesen. Was hätte der schlaue Kopf des Eichhörnchens nur mit all dem Wissen anfangen können, von dem Rix meist nur die Hälfte verstanden hatte?
»Wenn ich König wäre, wärst du mein Forschungsminister«, sagte er irgendwann sogar leise, worauf das zu dem Zeitpunkt längst wieder dösende Eichhörnchen allerdings erneut nur
»Nee«
murmelte, weshalb Rix es weiter schlafen ließ. Eines Abends dann, als Fuchs und Eichhörnchen erneut allein waren, nachdem Altobello irgendwann wieder irgendetwas nicht gewollt hatte, ebenso wenig wie dessen Gegenteil, worauf er zunächst Kipp beschimpfte und schließlich beleidigt losgerannt war, beschlich Rix plötzlich ein ungutes Gefühl. Das Schilf stand mittlerweile an beiden Ufern so hoch, dass man die Wälder, die nun offenbar immer näher am Fluss wuchsen, nur für kurze Happen erblicken konnte. Weil zudem auch die Sonne untergegangen war, konnten sich hier überall Räuber verstecken, ohne dass sie etwas davon bemerken würden. Vielleicht hätten sie den Bären doch nicht einfach so vorlaufen lassen sollen. Da spürte Rix plötzlich, wie etwas gegen das Moped polterte.
»Mitten im Fluss?« wunderte er sich.
Wollte der Bär sie etwa wieder erschrecken?
»Altobello?«
flüsterte Rix, als ein zweites und ein drittes Mal etwas gegen das Moped schlug und schließlich zu beiden Seiten, sowie am Bug gleich vor Kipps Reisekobel, insgesamt 3 Otterköpfe aus den Fluten auftauchten.
»Halt! Im Namen der Waldwache!«
sprach der Otterkopf am Bug.
»Wir können hier nicht einfach so halten, nur am Ufer.«
»Das könnt euch wohl so passen, damit ihr Landratten uns dann schön stiften gehen könnt, wa? Nee, nee, nix hier. Fahren Sie mal bitte nicht rechts ran. Die Kollegen können das illegale Treibholz auch inner Strömung inspizieren. Ralle, Schmitti!«
Die beiden Otter zu den Seiten des Mopeds begannen sogleich, das Holz abzuklopfen.
»Habt ihr sonst noch irgendwelche Waren, die ihr zu melden gibt?«
sprach der Bugotter und versuchte sich an Bord zu wuchten, wofür er ungerührt den Kobel mitsamt Eichhörnchen umkippte, so dass es beinahe in den Fluss gestürzt wäre, hätte Rix es nicht im Nacken gepackt. Kaum hatte er es wieder abgesetzt, fuhr es sogleich den Otter an.
»Ey! Hat euch der Wolf in den Kopf gekackt, oder was? Und überhaupt, illegales Treibholz! Was soll das denn sein?«
Der Otter fixierte Kipp mit seinem Blick.
»Ihr müsst verstehen, wir müssen zum Adebarium. Mein Freund hier ist krank, beziehungsweise verletzt, und da...«
»Ah, wat? Adebarium, sagt er? Na hör mal, da wollt ihr doch bestimmt durch den Hafen, wa?«
»Das war die Idee, ja. Erstmal zum Hafen von Olea und dann von da nach Norden.«
»Ja, scheiße, ich immer.«
Der Otter hing mittlerweile mit dem gesamten Oberkörper auf der vorderen Hälfte des Mopeds, die nun unter seinem Gewicht im Wasser verschwand, als er schließlich begann, Kipps Kobel zu zerrupfen.
»Ah, wat? Ralle, Schmitti, guckt euch das mal an! Wisst ihr, wie das hier aussieht? Wie reichlich Kontraband, so sieht das nämlich aus!«
»Jetzt mal ganz langsam, Herr Galle, Oberflussinspektor Galle, und das sind die Unterflussinspektoren Ralle und Schmitti.«
»Mahlzeit«,
sagten die beiden Angesprochenen, während nun auch sie sich mit je einem Arm neben Oberflussinspektor Kalle auf den inzwischen gefährlich geneigten Bug des Mopeds stützten und mit dem jeweils anderen Arm freigiebig an den Vorräten bedienten, die Oberflussinspektor Kalle ihnen mitsamt Kobel hinhielt.
»Ey, das sind unsere Vorräte!«
»Ich fürchte, das waren eure Vorräte. Jetzt ist es Schmuggelware, die wir leider beschlagnahmen müssen. Aber tröstet euch, es ist auch echt nicht mehr weit bis zum Hafen. Und spätestens da hättet ihr eh alles verzollen müssen.«
»Verzollen?«
»Das ist Beamtensprech für abgeben.«
sprach Ralle oder Schmitti. Rix wusste es nicht, aber schließlich lachten alle 3 Otter.
Das müsst ihr verstehen, seit der Hafen abgebrannt ist, weht ein anderer Wind. Der König hat jetzt sogar seine Söhne persönlich ins Sandhimmer. Vielleicht wär's für euch das Gnädigste, wenn wir euch jetzt hier einfach im Fluss schmeißen.
Ey, aber ich kann nicht schwimmen.
Das klingt für mich schwer wie ein Du-Problem immer.
Da blieb das Moped plötzlich mitten im Fluss so schlagartig stehen, dass die drei Otter schwungvoll vom Bug fielen. Dann wurde Oberflussinspektor Kalle plötzlich von zwei mächtigen Pranken hoch in die Luft gehoben.
Alto Bello!
Der massive Bär stieg aus der Strömung auf. Offenbar konnte er hier aufrecht bis zu den Schultern über Wasser stehen und, wie das Moped an seinem wuchtigen Körper liegen blieb, während der Fluss sie beide sachte umströmte, hielt er sich nun den Otter vor die riesige Schnauze.
»Wer seid ihr? Und was wollt ihr von meinen Freunden?«
Oberflussinspektor Kalles Blick suchte die Kollegen Ralle und Schmitti, doch die beiden waren längst in den Fluten verschwunden.
Ich bin Oberflussinspektor Kallefingerotter. Und warum klaut ihr meinen Freunden die Vorräte? Das hab ich gesehen. Königlicher Befehl. Alle Waren, die auf Ymirs Wasserstraßen...
Sollen was? Von euch drei Halbstarken gefressen werden?
Nein, das ist ein Missverständnis.
Missverständnis am Arsch. Du gehst jetzt und verpetzt dich am besten gleich mal selbst bei den Wölfen, bevor es irgendwer anders tut. Welche Richtung? In welche Richtung willst du am liebsten abhauen?
Der Bär begann nun den Otter in der Luft schwungvoll zu schütteln.
Abwärts! Flussabwärts!
Rief Oberflussinspektor Kalle.
Also gut, Alto Bello.
Tschüss,
sprach der Bär und schleuderte den Otter im hohen Bogen den Fluss hinunter, wo er schließlich eine ganze liegende Eichenlänge vor ihnen platschend im Wasser verschwand. Da hörten sie plötzlich den unerwarteten Ruf einer vertrauten Stimme.
Hey, Duiskop, sag mal dein Bär, der soll sein Geschmeiß woanders im Fluss entsorgen,
rief vom Ufer keinen halben langen Lauffluss abwärts die Graufüchsin und Waldwacheninspektorin Rhea Estilana.
Sie hörten
Bex der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer, fünftes Buch, Herz aus Arrakasch.